Tja, 30 Jahre ist eine lange Zeit und was sich da alles ereignet hat, auch danach jetzt, vor allen Dingen auch, wenn man so durch die Stadt geht, das ist schon atemberaubend. Als ich also 1985 hier nach Rostock kam, da war die Altstadt beispielsweise verfallen, sah grau und überhaupt nicht einladend aus. Und jetzt ist es eine der attraktivsten Wohngegenden der Stadt. Da sieht man schon, was also so diese 30 Jahre so gezeitigt haben. Ja, wenn ich an die Ereignisse selbst zurückdenke, da ist es für mich biografisch natürlich die entscheidendste und die Hochzeit meines Lebens. Also ich denke, das geht vielen so, die das damals miterlebt und auch teilweise mitgetragen haben, dass das so in der biografischen Kurve sozusagen die Spitzen sind. Weil, ja, man damals so den Eindruck hatte, du kannst auch als Einzelner was bewegen. Du kannst, wenn du dich also einbringst in diesen ganzen Prozess, dann ist viel möglich. Das ist so meine Erfahrung von damals gewesen und das ist sie eigentlich auch heute. Deshalb bin ich auch nicht einer, der jetzt resigniert oder der sagt, es ist alles vergeblich, sondern wir haben ja damals gemerkt, es ist Veränderung möglich, auch wenn wir das selber vielleicht in dem Ausmaß nicht für möglich gehalten haben. Aber es hat sich im Grunde genommen auf jeden Fall, ja, gelohnt ist ein blöder Begriff, aber es hat sich jedenfalls als gut erwiesen, dass wir uns damals eingebracht haben oder dass ich mich eingebracht habe, wenn ich von mir ausgehe.
Und wie ist es überhaupt zu diesen Andachten gekommen und steht da zu den Demonstrationen?
Also zu den Andachten ist es gekommen dadurch, dass einige von den damaligen Studentinnen und Studenten Leipziger Freunde und Bekannte hatten, die im Zuge der Demonstration oder der Ereignisse nach den Andachten in der Leipziger Nikolaikirche inhaftiert worden sind. Und für die, also so, wir würden heute sagen, als Solidarität, aber das ist eben so in der christlichen Kirche, dass wir da eben versuchen, dieses Wort von Paulus zu leben, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Das heißt also, wenn dort Leute, die eben sich zum christlichen Glauben bekennen, irgendwie in Schwierigkeiten geraten sind oder ins Gefängnis gekommen sind, dann betrifft uns das auch, auch wenn wir 500 Kilometer weg sind oder 400. Und deshalb haben wir also diese Andachten gefeiert. Die kamen ja, ich will mal sagen, nicht gerade aus dem Nichts, sondern wir hatten 1988 im Januar schon einmal solche Andachten veranstaltet. Damals ging es um die Inhaftierten in Berlin, die nach dieser Liebknecht-Luxemburg-Demonstration verhaftet wurden, die also Plakate gezeigt hatten, wo unter anderem drauf stand, die Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden und andere Zitate von Luxemburg, die dann eben verhaftet worden sind, also Freier Klier und Stefan Kraftschick und wer da noch so dabei war, die dann teilweise in den Westen abgeschoben wurden, teilweise dann auch wieder freigelassen wurden. Und da haben wir auch in dieser heißen Zeit, als die also noch in Untersuchungshaft saßen, haben wir also auch schon Andachten gefeiert in der Petrikirche. Ich glaube, eine Woche lang, jeden Abend, wenn ich nicht irre.
Haben auch Sie die geleitet?
Ich hab mich da auch eingebracht, ja. Na, das war ja immer, es war ja immer ein Vorbereitungsteam, ne, das sich da beteiligt hat. Und das kann einer alleine gar nicht machen. Ne? Also da braucht man auch den Rückhalt in der Gemeinde, in der Gemeindeleitung und so weiter. So war es dann 89 auch. Aber auf diese Form der Andachten konnten wir dann 1989 im Herbst zurückgreifen. Wir haben also im Grunde genommen die Form so übernommen, wie wir sie damals hatten. Also Begrüßung, eventuell ein Lied, dann Information, das ist der Hauptteil gewesen, und dann die Fürbitten und ein Segen. Das war also so die schlichte Form, die wir da gewählt haben. Die Predigten kamen erst später dazu, erst ab der dritten Andacht. Also bei den ersten beiden Andachten war es nur Information, Gebet, Begrüßung, Segen. Ja, das begann also am 5. Oktober Und es war im Grunde genommen auch nicht der identische Trägerkreis von 88, aber doch, es überschnitt sich da sehr stark. Also die Leute, die sich damals eingebracht haben, die waren dann auch 89 wieder beteiligt. In erster Linie die Gruppe Umwelt der Petri-Nikolai-Gemeinde, die schon seit eh und je, dadurch, dass die evangelische Studentengemeinde in der Petrikirche, also unsere Gemeindekirche, ihre Räumlichkeiten hatte und hat, kamen die auch sonntags zum Gottesdienst. Und von da hatte ich zu denen schon näheren Kontakt über Jahre hinweg. Und sie fragten dann an, ob sie eine Ausstellung konzipieren könnten, die dann auch in der Petrikirche gezeigt wird über... Ja, aus Anlass des dritten Jahrestags der Tschernobyl-Katastrophe unter dem Titel Sackgasse Atomkraft. Und diese Gruppe Umwelt hat dann diese Ausstellung auch konzipiert, die sehr informativ war, die dann auch durch die DDR teilweise gewandert ist. Und haben sie also in der Petrikirche da platziert. Wir haben also eine feierliche Eröffnung gemacht und so weiter. Das war natürlich auch alles damals von Seiten des Staates sehr kritisch gesehen und das wurde sehr gut beobachtet, sodass wir also da ohnehin im Fokus standen. Das war ja klar.
Ein großes Risiko, dass Sie da...
Es war natürlich ein Risiko, natürlich, klar. Aber andererseits haben wir damals gesagt, ich habe mich mit meiner Frau natürlich auch verständigt, wie weit gehen wir und wie weit lassen wir uns eben darauf ein. Wir hatten damals, unsere Kinder waren 13 und 9 Jahre. Und wir sind auch meistens bei den ersten Andachten, wo wir nicht wussten, ob wir eben nun wieder frei nach Hause kommen, ist nur immer einer hingegangen. Also ich bin dann gegangen, meine Frau ist zu Hause geblieben oder dann manchmal auch umgekehrt, wenn es um irgendwas anderes ging. Aber wir haben gesagt, wir möchten nicht irgendwann mal von unseren Kindern oder Enkeln vorgehalten bekommen, ja damals, wie lange habt ihr da mitgemacht oder zugeguckt und was habt ihr gemacht damals? Und wir haben gesagt, also diesem Versäumnis wollten wir nicht, das wollten wir nicht auf uns sitzen lassen, sondern wir haben gesagt, jetzt, wenn nicht jetzt, wann sonst? Wir merkten ja, dass vieles in Bewegung geraten war, eben durch diese ganzen Leute, die aus der DDR raus wollten und durch die neuen Bewegungen, die sich bildeten, Neues Forum, Demokratie jetzt und was es alles gab. Wir haben gesagt, jetzt bewegt sich hier was und das wird sicherlich auch nicht aufzuhalten sein und jetzt ist es an der Zeit, sich einzubringen. Und deshalb sind wir das Risiko eingegangen. Hinterher, wenn man dann so gehört hat, dass da auch schon Internierungslager sozusagen zumindest auf dem Papier vorbereitet worden sind und man hätte dort landen können, ist man froh und dankbar, dass es so ausgegangen ist, ja ganz klar. Überhaupt, kann ich also froh und dankbar sein, dass das friedlich abgegangen ist, dass da kein Schuss gefallen ist, dass es da keine Gewaltexzesse gegeben hat. Das sind ja alles Dinge, die waren überhaupt nicht abzusehen. Und wir hatten ja immer den 4. Juni im Hinterkopf, Platz des himmlischen Friedens in Peking, wo also da alles zusammengeschossen worden ist. Und das hing ja so als Damoklesschwert auch über uns. Ne? Wir wussten ja nicht, wie es ausgeht. Aber wir haben uns gesagt, also das hilft alles nichts. Jetzt muss schon hier eine Gruppe da sein, die sich da einbringt. Und wir haben gesagt, ja, als kirchliche Mitarbeiter können wir uns immer noch mehr leisten als die, die jetzt irgendwo in der Wirtschaft arbeiten und die womöglich ihren Arbeitsplatz gefährden. Wir wussten, dass die Kirche auch hinter uns steht mit dem, was wir taten.
Das war also wichtig. Die Kirche hat sie schützen können.
Ja. Das war auch klar. Also ich habe das auch immer gesagt, wenn ich heute um Mitternacht nicht zu Hause bin, dann rufst du beim Bischof an und sagst das. Und dann wurde das dann auch, wenn sowas passierte, wurde das öffentlich gemacht. Ich kann mich erinnern, wir hatten also einen Kirchenältesten, der einen Ausreiseantrag gestellt hat. Und der wurde dann inhaftiert bei irgendeinem Gespräch, das er mit der Stadt da hatte. Und dann rief mich also seine Frau an, sagte, Udo ist verhaftet. Und dann habe ich sofort angerufen bei der Kirchenleitung in Schwerin und gesagt, so und so ist das, unser Kirchenältester und so. Und Der war also nach ein paar Tagen war der wieder draußen. Und hinterher hieß es dann, also das ist mir dann so zugetragen worden, dass die Leute, die also da im Rathaus was zu sagen hatten, gesagt haben, naja, wenn wir gewusst hätten, dass der Herr da so bei der Kirche engagiert ist, dann hätten wir ihn wahrscheinlich gar nicht verhaftet. Also das war schon irgendwo eine gewisse Schutzfunktion, die die Kirche da hatte in dem Moment. Ja, auch für viele Gruppen, die sich gebildet hatten, die mit der Kirche jetzt mit Glauben und mit dem, was so das Kerngeschäft der Kirche ist, eigentlich nichts zu tun hatten, die Umweltgruppen, die Friedensgruppen und so, die teilweise auch gar nicht zur Kirche gehörten, aber die einfach das schützende Dach in Anspruch genommen haben und wir haben sie noch zur Verfügung gestellt. Mhm. Es gab ja kein anderes schützendes Dach für die Leute. Ne?
Also die Kirche spielte eine entscheidende Rolle
in dieser Friedensrevolution. Ja. Sie spielte deshalb eine entscheidende Rolle, weil sie erstens die einzige Organisation war, die nicht in diesen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang eingebunden war. Also die im Grunde genommen von der Partei jegliche Vereinigung, also von den Parteien, auch von den Blockparteien bis hin zum Kaninchenzüchterverein und zum Kleingartenverein, spielte die SED die Hauptrolle. Es gab also immer irgendwo in den Vorständen oder in den Leitungsgremien gab es also immer Genossen, die also da auch den Auftrag hatten, da dort sozusagen die Parteiinteressen zu vertreten und auch zu gucken, dass da nichts aus dem Ruder läuft. Da war die Kirche eigentlich, die Gewerkschaften natürlich auch, da war die Kirche die einzige Einrichtung, bei der das nicht zutraf. Und von daher, die gesellschaftlichen Organisationen bis hin zur Presse, die waren diskreditiert, weil man denen nicht mehr glaubte. Mhm. Und die Einzigen, die Leute sich gesagt haben, da können wir uns noch verlassen auf das, was dort gesagt wird, das sind die Kirchen. Und deshalb sind die Leute auch eben so scharenweise in die Kirchen gekommen. Nicht, weil sie nun da unbedingt beten wollten, sondern weil sie da hören wollten, was ist wirklich los. Mhm. Ne? Und von daher war das klar. Und die Kirche, das habe ich ja auch schon als Student gemerkt, wenn man sagte, dass man Theologie studierte oder dass man Pastor werden wollte, dann hatte man einen ziemlich großen Vertrauensvorschuss. Da haben einem die Leute sonst was erzählt, was sie ihrem Nachbarn sicherlich nicht so erzählt haben. Ne? Ja. Gerade was kritische Dinge gegenüber auch der Gesellschaft anbetraf. Ja. Ne?
Also die Kirche war ein Ort der Sicherheit auch in der DDR-Zeit?
In begrenztem Maße, natürlich. Man weiß natürlich, dass da auch ja die Umweltbibliothek in Berlin in der Gethsemane-Kirche ja auch vom Staatssicherheitsdienst oder von der Polizei da durchsucht worden ist und so. Also sicher, ganz sicher war man nie, aber es war immer noch relativ sicher als bei anderen. Bei anderen konnte man sich nicht drauf verlassen. Also wenn ich dazu, was weiß ich, zu einem Rechtsanwalt oder so gegangen war, die waren alle, oder jedenfalls überwiegend, lagen die auf Staatslinie. Ne? Da konnte man also kaum irgendwie Hilfe erwarten. Ne?
Wie hat sich der Wandel in der Kirche bemerkbar gemacht? Also nachher, was hat sich geändert?
Also es sind eigentlich drei Veränderungen. So eine kurzfristige Veränderung, mittelfristig und langfristig. Also zu den kurzfristigen Veränderungen zählt natürlich der Wegfall dieser ganzen bürokratischen Hindernisse, die man hatte. Wenn es zum Beispiel darum ging, irgendwas zu veröffentlichen, also ein Gemeindeblatt zu erstellen. Das musste also immer erst genehmigt werden von den Kulturvertretern der Stadt und vom Kirchenvertreter. Da musste man also das Manuskript hingeben, dann kam das zurück. Dann wurde gesagt, ja, das und das muss raus oder das kann so nicht sein oder das kann so durch. Und dann das dauerte ewig, ehe man da was durchkriegt. Ja, danach könnte man alles veröffentlichen. Das ging so. Dann natürlich die ganze Ausstattung mit technischen Geräten, das ist aber dann schon mehr eine mittelfristige Geschichte, dass man also natürlich dann auch erstmal, ja, wir waren froh, wenn wir ein Telefon hatten, ne? Also das hatten nicht mal alle, ne? Also die Pfarrämter, gut, die hatten eins, aber ansonsten war das schwierig. Die Gemeindeglieder konnte man eigentlich nur durch direkten Kontakt erreichen. Ne? Man musste hingehen oder einen Zettel in den Briefkasten stecken oder so. Mal schnell anrufen und so, das war nicht. Hatten, glaube ich, weiß nicht, 10% oder 8% der DDR-Bevölkerung hatten ein Telefon zu Hause. Ja. Ne? Also ich weiß noch, dass also vor den Kommunalwahlen 89 hat also hier der Innenminister, also damals hieß er stellvertretender Vorsitzender, stellvertretender Bürgermeister Abteilung Inneres, der Innenminister der Stadt, der hatte gesagt, ja, also wir können bis auf 12% können wir die Versorgung mit Telefon ausbauen, mehr nicht. Ja, das war natürlich klar, mehr konnten sie wahrscheinlich nicht überwachen mit ihren Möglichkeiten. Ne? Und die Telefone waren halt überwacht, das ist ja klar, das haben wir ja auch gemerkt, es knackte dann ab und zu mal und so. Das war, damit haben wir gelebt, also da haben wir uns manchmal auch lustig drüber gemacht, manchmal haben wir es auch ausgenutzt. Ich kann mich erinnern, noch in der alten Gemeinde habe ich mal, kam einer zu mir, der hatte irgendwie ganz merkwürdige Ideen, was er in der Jugendarbeit machen wollte und da merkte ich schon, der ist offensichtlich geschickt von der Stasi und der soll da irgendwie eingeschleust werden. Und dann habe ich meinen Superintendenten angerufen und gesagt, heute war einer bei mir, ich glaube, der war bei der Stasi. Der kam nie wieder. Ne? Also da ist mir das abgehörte Telefon auch irgendwie zunutze gewesen.
Also es hat sich viel verändert.
Es hat sich viel verändert. Ich meine, ich sage es jetzt mal so, unser Kerngeschäft, das hat sich sicherlich nicht verändert. Also natürlich, wenn ich so meine Predigten von 88, 89 hernehme, da sind viele kritische Gedanken, gesellschaftskritische Gedanken verarbeitet. Weil damals die Leute einfach froh waren, wenn mal einer das aussprach. Und wir konnten es also als relativ geschützte Person immer noch tun. Das konnten die, die da unter der Kanzel saßen, so nicht tun. Und für die war das auch irgendwo ein Stück entlastend, wenn das mal einer ausspricht. Und ob sich da dann viel getan hat, weiß ich nicht, ist jetzt sicherlich auch alles registriert worden, denke ich mal. Aber ja, das haben wir halt gemacht. Das war nach 89, waren andere Dinge dran. Da musste man die Leute ermutigen, wenn sie ihren Arbeitsplatz verloren hatten oder wenn sie merkten, meine Güte, was haben wir eigentlich erreicht? Die alten Chefs sind wieder die neuen Chefs und so. Ne? Das ist ja doch in vielfacher Hinsicht so gewesen, dass diejenigen, die Verantwortung getragen hatten, dann auch schnell wieder in irgendwelche, ja, man spricht ja von Seilschaften, auch schnell wieder an irgendwelche Schlüsselpositionen kamen. Was ihnen auch von den westlichen Beratern empfohlen worden ist. Also da und das, Versicherungswesen und was weiß ich was, wo sie überall hingehen sollten. Aber man fand die Leute dann im Arbeitsamt wieder. Es wurde mir also erzählt, ich bin ja nie zum Arbeitsamt gegangen, musste da nicht hingehen. Mein Job war ja relativ sicher. Also beim Arbeitsamt saßen die alten Genossen, beim Finanzamt, wo es ums Geld ging, und bei den Liegenschaften. Ne? Also wo es um die Immobilien, ums Geld und um die Arbeitsplätze. Das sind so die drei Schlüsselpositionen, die dann schnell besetzt worden sind. Klar, ich meine, die Leute hatten die ganze Insiderkenntnis und wussten natürlich, welche Wege sie gehen mussten. Ne? Logisch. Das hat viele natürlich dann auch irgendwo, viele sind enttäuscht, verbittert oder zumindest traurig geworden über dieses. Aber naja, das ist halt der Preis einer friedlichen Umwälzung. Das ist uns ja auch so von manchen älteren Leuten aus den alten Bundesländern gesagt worden, ihr müsst diese Leute integrieren, sonst kann es passieren, dass sich diese Leute radikalisieren und dass es womöglich bis zum Terrorismus kommt. Ne? Das ist also die Erfahrung gewesen.
Darf ich da noch kurz nachfragen, weil Sie gerade darüber gesprochen haben, was Ihre Ziele waren und was am Ende dann auch dabei herausgekommen ist. Ja. Darf ich Sie fragen, haben Sie erreicht, was Sie erreichen wollten mit den Andachten, mit den Demonstrationen, mit dieser ganzen Umwälzung, die Sie auch mit eingeleitet haben? Haben Sie das erreicht, was Sie erreichen wollten?
Das muss man, denke ich, ein bisschen differenzieren. Also am Anfang, als wir begonnen haben, da ging es erstmal darum, die Leute wieder freizukriegen in Leipzig. Das passierte ja dann auch. Als wir merkten, wie groß das Interesse der Leute darüber hinaus ist, eben auch so, naja, seit Gorbatschow war ja doch die Hoffnung groß, dass die DDR auch diese Öffnung, also diese Offenheit und diesen Umbau der Gesellschaft, Glasnost und Perestroika, also das auch nachvollzieht. Das passierte nicht und deshalb haben Leute gesagt, jetzt wird es aber bei uns auch Zeit. Wir wollen eine andere, eine offenere Gesellschaft. Dass das dann im Grunde genommen eine solche Dynamik bekam, die auf die Vereinigung zulief, das ist uns am Anfang überhaupt nicht in den Sinn gekommen, weil wir gedacht haben, ich habe noch ein Jahr zuvor gesagt, also ich werde eine deutsche Vereinigung vermutlich nicht erleben. Vielleicht erleben es meine Kinder oder Enkel und so, aber ich sicherlich nicht. Das war dann Anfang 89 schon nicht mehr ganz so, als wir dann Besuch bekamen zu Pfingsten von Freunden aus Schleswig-Holstein. Hat mich da diese ältere Dame direkt gefragt, was meinst du, was hältst du von der deutschen Einheit? Ich sage, also wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, zu meinen Lebzeiten nicht mehr. Aber heute, nach dem, was so in Russland passiert, will ich mal nichts ausschließen. Aber dass das innerhalb eines Jahres passiert, das ist uns eigentlich erst, zu Ende Oktober klar geworden. Dass also klar war, die DDR lässt sich so nicht halten. Und auch aufgrund der ganzen wirtschaftlichen Misere, die hier herrschte. Ne? Dass also diese Mangelwirtschaft ist. Es gab ja zu DDR-Zeiten auch schon verdeckte Arbeitslosigkeit. Ich kenne etliche Leute aus der Werft, die so in der Konstruktion tätig waren, die sagten, ob ich nun morgen zur Arbeit gehe oder nicht. Ich nehme morgens den Bleistift in die Hand und lege ihn abends wieder weg. Denn entweder es sind keine Aufträge da oder es ist kein Material da oder die Maschinen sind kaputt und wir kriegen keine Ersatzteile. Also die Produktion stockte immer wieder und das war nicht nur hier in der Werft so. Das war, ich habe also einen Jugendlichen in der alten Gemeinde, der mir das erzählt hat von Neubrandenburg, der arbeitete da in dieser Nahrungsgütermaschinenfabrik, da war das genauso. Also das ist so der Zustand vieler Betriebe in der DDR gewesen. Die Leute sind zwar zur Arbeit gegangen, haben aber eigentlich sind nicht produktiv gewesen. Ne? Die kriegten ihren Lohn und gingen also abends wieder nach Hause, dann später saßen sie halt zu Hause und waren halt arbeitslos. Ne? Aber das gab es natürlich nicht. Jedenfalls kaum in der DDR, aber verdeckte Arbeitslosigkeit war da. Also dass dann im Grunde klar war, es wird wahrscheinlich nichts werden mit einer reformierten DDR, die sich dann irgendwie auf Augenhöhe mit der Bundesrepublik wie hat Modrow gesagt in seiner Regierungserklärung, auf eine Konföderation hinaus zu bewegen. Das war dann passé schon. Ne?
Aber eine reformierte DDR wäre an sich das Ziel gewesen.
Das war ursprünglich das Ziel, natürlich. Das war ursprünglich das Ziel, weil wir auch nicht damit gerechnet haben, dass sozusagen der gesamte Ostblock nun in sich zusammenbricht, also implodiert sozusagen, ohne dass irgendwie, dass es da zu gewaltsamen Erscheinungen kommt. Das ist ja in der Geschichte, ich will nicht sagen einzigartig, aber das ist so selten, dass ein Weltreich zusammenbricht ohne große Katastrophe. Das ist bei den Persern, glaube ich, so gewesen, dass die, das ist auch nur schon weit über 3000 Jahre her, also das, dazwischen, wenn man das mal so die Geschichte so sieht, immer wenn irgendein Großreich zusammenbrach, dann war das mit Krieg und Gewalt verbunden und mit schlimmen Folgen auch für die Zivilbevölkerung. Dass uns das erspart geblieben ist, das ist nur, kann ich als Pastor natürlich sagen, da hat der liebe Gott seine Hand im Spiel gehabt. Also auch, dass wir in den Kirchen, obwohl wir immer wieder darauf hingewiesen haben, keine Gewalt und haltet euch zurück und so, dass das so beherzigt worden ist, das ist für uns immer noch ein Wunder. Sicherlich haben unsere großen Stadtkirchen auch mit dazu beigetragen, die wir sonst immer als Last empfunden haben, um sie zu erhalten. Das ist ja doch eine Riesenbaulast, die damit verbunden ist. Aber in dem Moment, in dem Herbst 89, da waren sie ein Segen, das, was sie hatten. Erstens mal, dass wir uns in ihnen versammeln konnten und dass die Leute, die wahrscheinlich in dieser Zeit das erste Mal eine Kirche von innen gesehen haben, gab es ja viele in der DDR, die nie in der Kirche waren, dass die schon durch die Architektur dieser Gebäude, die sie ja nicht kannten, schon irgendwo in gewisser Weise beeindruckt waren und bestimmt auch, gemerkt haben, Menschenskind, ich kleines Licht hier kann mich aber einbringen in diese große Gemeinschaft, aber diese erhabene Architektur wirkt irgendwo sicher irgendwo auch auf das Gemüt der Leute. Ne? Und die sind sicher anders aus der Kirche rausgegangen, als sie reingekommen sind. Gehe ich mal, ist eine Hypothese, aber gehe ich mal von aus. Ne? Ja.
Also, als Sie gemerkt haben, dass das mit einer Reformierung der DDR nichts wird, wurden dann die Ziele neu gesteckt oder wie lief das ab?
Naja, es war schon so, dass dann die Andachten ja auch nachdem so nach und nach die Gesellschaft offener wurde, als das dann klar war, dass sich das neue Forum organisieren kann und dass die Staatssicherheit ihre Macht verloren hat und dass die SED ihren Führungsanspruch einbüßt, ging es ja dann doch schon auf die Volkskammerwahlen am 18. März zu. Und dann wurde es auch immer weniger in den Andachten. Der erste große Rückgang war natürlich nach der Maueröffnung. Ne? Also am 9. November, da hatten wir, das war ja ein Donnerstag, und da hatten wir eben noch eine Andacht. Und da waren, denke ich, auch die meisten Leute auf der Straße hier in Rostock, also für die Rostocker Zeit. So bei 40.000, 50.000 würde ich mal so sagen. Und danach waren es nur noch die Hälfte. Also da war schon ein Ziel war für viele erreicht. Jetzt können wir reisen, jetzt können wir also fahren. Und das ist natürlich ja auch so in meinen Augen, auch wenn das offensichtlich ja auf einem Missverständnis beruhte, da diese Schabowski-Äußerung. Aber im Grunde war das ein kluger Schachzug von der DDR-Führung. Damit haben sie natürlich ihre weiche Landung irgendwo erreicht. Da war der Druck aus dem Kessel erstmal raus. Sonst, wenn das nicht passiert wäre, wären wahrscheinlich die Parteikader hinweggefegt worden. Und so haben sie sich dann doch so peu à peu verabschieden können. Von daher waren viele, und ich muss sagen, ich auch, wir waren nicht so begeistert, als wir das dann hörten. Natürlich hat uns das auch emotional mitgenommen, aber im Grunde genommen war das eigentlich der Todesstoß für eine reformierte DDR. Ne? Damit hatte man den Leuten so ein paar Brocken hingeworfen, so jetzt habt ihr das doch, was ihr wolltet, und können wir mal sehen. Ja, also von daher war es klar, dass es auf eine andere Lösung hinausläuft als eine reformierte DDR. Und das haben ja dann die Wahlen auch gezeigt, dass diejenigen, die an dieser reformierten DDR festgehalten haben, dass die bei der Wahl auch keine Chance hatten, ne? Sondern dass die nicht von vornherein, aber die doch sehr bald sich da auf den fahrenden Zug geschwungen haben. Also ich denke jetzt besonders an die CDU und an die Blockparteien, die sich dann recht schnell den westlichen Partnern angedient haben. Die hatten ja alle ihre Partner im Westen, also die LDPD, also die Liberaldemokratische Partei hatte die FDP und die CDU hatte die CDU und die anderen haben sich dann irgendwie woanders angesiedelt. Ne? Die Einzige, die also sich neu formiert hat, das war ja die SPD, die dann natürlich erstmal neu gegründet wurde hier, aber natürlich dann auch einen potenten Partner im Westen hatte. Ne?
Und was hielten Sie davon?
Ja, was hielt ich davon? Also man kann dem Rad der Geschichte, wenn es erstmal in Bewegung ist, nicht in die Speichen greifen. Da wird man zur Malm, das ist so. Also von daher muss man sehen, was kann man jetzt draus machen aus dieser Situation. Ich habe mich dann also in eine der Bürgerbewegungen eingebracht, bin dann nicht Parteimitglied bei Bündnis 90 geworden. Als das dann zur Partei wurde, da habe ich dann meine Mitgliedschaft, also es war ja dann im Grunde auch erledigt. mit den Bürgerbewegungen, als sich dann die Partei gründete oder mit den Grünen zusammen gegen Bündnis 90 Grüne. Aber das ist natürlich irgendwo schon ein Stück meine politische Heimat nach wie vor. Ne? Also das, ja. Ja, und ich habe auch nicht jetzt den Schritt vollzogen, das wäre sicher möglich gewesen, jetzt irgendwie in die Politik zu gehen, was weiß ich, in die Kommunalpolitik oder in die, sich irgendwo da einzusetzen, sondern ich habe gemerkt, im kirchlichen Bereich gibt es auch jetzt so viele Aufgaben und so viele Möglichkeiten. Es kam dann die Zeit, wo also die Leute drängten, der Petriturm soll wieder aufgebaut werden. Also dieser spitze Turmhelm da, der war ja weg. Ne? Ging es drum. Dann gab es eine Gruppe, die sagt, wir wollen einen evangelischen Kindergarten, den gab es in Rostock nicht. Dann haben wir uns da engagiert und so. Also es war so viel Neues, was notwendig war, sodass ich das nicht jetzt als Scheitern oder so empfunden habe, sondern es haben sich neue Möglichkeiten ergeben, die man einfach nutzen konnte. Dass dabei natürlich manches auf der Strecke geblieben ist, was vielleicht bewahrenswert gewesen wäre. Ich habe das immer so verglichen, habe das auch den Leuten gesagt, die darüber dann auch erbost waren, wenn dann Dinge eben mit einmal nicht mehr weiterverfolgt wurden. Also wenn ich zum Beispiel an die Ambulatoren, also an diese Ärztehäuser, an diese, wo also alle unter einem Dach saßen und so, mit einmal sage ich, jetzt müssen sie sich alle irgendwie niederlassen und haben alle ihre Privatpraxis und so, dass viele gesagt haben, es ist doch eigentlich Unsinn, es ist doch besser, wenn die Leute an einer Stelle sitzen. Erstens ist es für die Patienten günstiger, zweitens können sie Geräte gemeinsam nutzen. So, meine Frau ist ja im medizinischen Bereich tätig, die haben damals da auch versucht, was in diese Richtung zu tun, aber es war nicht zu machen. Also es war so, nee, wir müssen das erstmal so machen, wie es im Westen ist. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, das ist halt so, wie wenn ein Damm bricht, Talsperren, Sperrmauer mit einmal bricht, dann wird alles weggespült. Auch das, was vielleicht, das ja. Und dann kommt irgendwo vielleicht mal einer auf die Idee, wenn das dann als Strandgut irgendwo angespült wird, ja Mensch, das ist aber gar nicht so schlecht, das können wir noch gebrauchen. Ne? Und ich beobachte das sehr genau, wie das jetzt sich im Moment so vollzieht. Also in Brandenburg hat ja Frau Hildebrand damals, die ja sehr früh gestorben ist, das versucht, also das auch im Gesundheitswesen so ein bisschen durchzuhalten. Da ist doch viel vernünftiger und so. Ist ja auch angefeindet worden. Heute sagt mein Menschenskind, das war in der Regel eine Prophetin, ne? Da hätten wir viel mehr drauf hören sollen. Oder wenn ich jetzt daran denke, jetzt gibt es eben das gesetzliche Recht auf einen Kindergartenplatz. Ich kann mich noch erinnern, wie im Westen die Nase gerümpft wurde über Kinderkrippen und über alles Mögliche. Und jetzt ist es gesetzlich festgeschrieben und die Frauen sind froh, wenn sie das in Anspruch nehmen können. Ne? Das sind auch so Dinge. Von daher muss man ja sagen, die alte Bundesrepublik, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so zu, wenn man da vielleicht das sagt, dann glauben die Leute das gar nicht. Die hat sich auch verändert in vielerlei Hinsicht. Da ist so manches eingewandert, was so irgendwo auch aus der DDR-Ecke kommt. Denke ich mal. Und das beobachte ich jetzt auch, dass man jetzt auch versucht, diese Dinge auch zu benennen. Und deshalb jetzt auch diese Steinmeier'sche Aufruf, hört aufeinander, lasst euch erzählen, die Biografien und so weiter. Das sind auch so Dinge, denke ich, die da eine Rolle spielen. Also das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie alles übernehmen muss, was es damals gegeben hat. Das wäre ja furchtbar. Aber jedenfalls so hier und da, im veränderten Maß natürlich, ne? Ist das schon auch so im Bildungswesen, dass man sagt, ja, guck doch mal nach Finnland. Ja, die Finnen haben damals sich hier in der DDR orientiert, haben sicherlich auch einiges anders gemacht, klar. Diese ganze Indoktrination und so, das wollen wir alles nicht haben. Aber jedenfalls so bestimmte Dinge, die man da so übernommen hat, die gelten heute als vorbildlich. Ne? Also von daher, ich denke, diese differenzierte Sicht auf diesen untergegangenen Staat, die wird nach und nach, je weiter wir uns wegbewegen, auch natürlich immer nüchterner werden. Am Anfang war das natürlich, hören wir bloß auf von DDR, das ist ja alles gescheitert und so, also da brauchen wir jetzt kein Wort mehr drüber zu verlieren. Das wird also später, denke ich, wird da eine andere Sicht sich ergeben. Vor allen Dingen dann, wenn die Zeitzeuge nicht mehr da sind. Ich habe einen Freund, der ist Historiker, der sagt, der Zeitzeuge ist der Feind des Historikers. Weil man kann eigentlich einen solchen Veränderungsprozess nur aus dem zeitlichen Abstand richtig betrachten. Ne? Also wie man eben eine Landschaft nur von oben betrachten kann, sieht man nicht viel. Und die nur sozusagen ihren eigenen Bereich sehen, ja, die sehen halt nur ihren eigenen Bereich. Und alles, was ich Ihnen hier erzähle, ist natürlich meine persönliche Erfahrung. Natürlich. Wenn Sie jetzt einen anderen hier haben, der erzählt Ihnen was ganz anderes. Ne? Ist klar. Wenn ich dann manchmal so Leuten, also Freunden aus den alten Bundesländern oder auch so bei schon damals bei Taufen oder bei Gemeindeveranstaltungen, wo eben Leute aus dem Westen da waren, auch jüngere Leute, wenn man dann erzählt hat, dass es hier so einen Ehekredit gegeben hat, nachdem man also hier dieses Schwangerschaftsabbruchgesetz verabschiedet hatte, 1972 sind ja die Geburtenzahlen derartig in den Keller gegangen, dass die SED versucht hat, umzusteuern und hat dann also den jungen Leuten einen zinslosen Kredit von 5.000 Mark, DDR-Mark, damals zur Verfügung gestellt. Das war relativ viel Geld, man konnte sich da schon so eine kleine Wohnung einrichten damit. Und von diesem Kredit wurden also, wenn innerhalb der ersten 8 Jahre der Ehe, ich glaube, das war befristet bis 26 oder so, wenn man also vor 26 die Ehe einging, beim ersten Kind wurden 1.000 Mark gestrichen von dem Kredit, beim zweiten 1.500 und kam ein drittes Kind, war der Rest gestrichen. Das heißt, man sprach dann etwas ungeschützt von Abkindern. Ne? Also man konnte den Kredit, wenn man also 3 Kinder sozusagen hatte oder in dieser Zeit innerhalb von 8 Jahren bekam, dann hatte man sozusagen 5.000 Mark der DDR Geschenk gekriegt, wenn man so will. Ne? Das wissen viele nicht heute. Ne? Also das, wenn man sagt, also, was, sowas gab es und so, das gab es. Ne? Ja, ich meine nicht, dass man es wieder einführen sollte, aber ich denke, das sind so Dinge, die es hier gegeben hat, von denen nicht viel bekannt ist. Ne? Also das sind so manche Sachen, von denen man nichts weiß.
Aber insgesamt sind Sie doch froh, dass die Wende auch gekommen ist.
Natürlich, natürlich, selbstverständlich, klar. Also wir haben ja darauf hingearbeitet und wie gesagt, erstens lässt sich so eine Bewegung nicht aufhalten und es geht mir heute noch so, wenn ich also über die ehemalige Grenze fahre mit der Eisenbahn Richtung Hamburg, da gucke ich immer noch mal, Mensch, wo ist denn jetzt der Grenzstreifen und so, da wird einem noch immer irgendwo so ein bisschen, ja, das löst Emotionen aus, das ist ganz klar. Und dass man so seine Freunde und Verwandte besuchen kann ohne Hindernis und dass ich mit meinem Ausweis, was weiß ich, ungehindert nach Italien oder nach Spanien fahren kann und so, was zu DDR-Zeiten undenkbar war, ja, das ist ja ein Riesengewinn. Und das ist natürlich auch von vielen sofort genutzt worden und so, dass also manche Leute aus den alten Bundesländern, die den Kontakt hier zu uns gehalten haben und diese ganzen Schikanen an der Grenze auf sich genommen haben und dieses langfristige Plan, die ja jegliche Spontanität ausschloss. Man musste ja mindestens 6 Wochen vorher diese Anträge hier stellen, damit sie noch rechtzeitig kamen. Dann mussten sie hingeschickt werden, dann mussten die Leute diese Zählkarten da beim Grenzübertritt vorlegen und all diese Dinge. Dass dann wegfiel, das ist ja ein Segen. Und außerdem haben dann also viele, die diese Schikanen auf sich genommen haben, jetzt darauf gewartet, ja Mensch, jetzt können unsere Freunde und Verwandten kommen aus dem Osten. Aber sie kamen nicht. Sie reisten nach Paris und nach Mallorca und auf die Kanaren und so. Ja, da habe ich gesagt, ja Mensch, jetzt, wo sie kommen können, jetzt kommen sie nicht. Ne? Also das ist auch irgendwo, tja, ist da auch, denke ich, so manche Beziehung hat darunter gelitten. Sie haben gesagt, Mensch, wir haben das eigentlich immer auf uns genommen und sind gekommen und nun kommt ihr nicht. Ne? Deshalb habe ich auch am 3. Oktober 1999 habe ich mich also hingesetzt und habe einen Brief geschrieben an alle Es war dann eben ein Serienbrief an alle Freunde und Verwandte, ich habe also ziemlich viele Verwandte, weil meine Mutter aus Franken kommt, im Westen, und habe mich bedankt für die Zeit, wo sie den Kontakt eben gepflegt haben, den wir nicht pflegen konnten, aber die zu uns gekommen sind. Und einige haben auch gesagt, Mensch, dass du das gemacht hast, das fanden wir, ja, hat uns auch bewegt. Ne? Also es ist halt so. Also das sollte man nicht vergessen in solchen Situationen, ja, ne? Was da auch gewesen ist. Ne? Ja.